Du bist Portfolio-Profi und erhältst in Stuttgart ein herausragendes Gesamtpaket. Top-Qualität, sicher und schnell traden, faire An- und Verkaufspreise und Zugriff auf ein riesiges Produktuniversum. Börse Stuttgart, dein Partner in Trade.
Liebe Anlegerinnen und Anleger, das Börsenhalbjahr, das erste, das ist Geschichte. Aber das zweite, das hat angefangen, zunächst relativ ruhig, das könnte es aber mal wieder in sich haben. Was die Märkte beschäftigen könnte, was die Anleger nun am besten machen in diesem spannenden Umfeld, all das wird uns Christian Hormuth verraten. Sozusagen ein neues Gesicht hier bei Börse Stuttgart TV, ein neuer Interviewgast. Er ist der Finanzmarktexperte bei Sauren Forth Service AG. Schön, dass du bei uns bist, Christian. Und passend zu deinem Interview hat sich auch Donald Trump quasi zu Wort gemeldet. Wir dachten ja alle, in Kürze geht es wieder los mit den erhöhten Zöllen. Jetzt ist er zurückgerudert, hat uns bis 1. August Zeit gegeben, um Deals mit ihm abzuschließen. Wie bewertet ihr das?
Ja, als großer Einflussgeber auf die Marktentwicklung sind ja nicht nur die makroökonomischen Daten relevant und Notenbankaktivitäten weltweit, sondern auch die geopolitischen Themen. Und zu diesen Themen gehört in diesem Jahr, wahrscheinlich auch in den Folgejahren, Trumponomics. Trumponomics heißt unter anderem das Thema Zollpolitik. Und wir haben jetzt von Marktteilnehmern in den USA immer wieder den Begriff TECO gehört und auch lernen müssen. TECO, Trump, always chicken out. Woher kommt das? In den USA gilt das Huhn als Angsthase, wie bei uns quasi. Also der Hase bei uns ist das Huhn in den USA. Und Trump always chicken out will bedeuten, er kündigt was an und rudert zurück. Und der Markt macht dann sehr oft so die V-förmige Bewegung. Ne? Korrigiert nach unten und dann die Gegenbewegung nach oben. Aber wird das immer so sein? Das ist die große Frage. Es ist unklug, sich auf die V-Thematik und TECO zu verlassen. Es kann auch sein, dass er bei gewissen Dingen seine Themen durchzieht. Ja, und die Zollaussetzung, die Erhöhung der Aussetzung, besser gesagt, nicht verlängert. Und deswegen ist Achtsamkeit und Diversifikation, aktives Management, Agieren ein großer Erfolgsfaktor auch in Zukunft.
Jetzt sind ja viele relativ kritisch gewesen in den letzten Wochen. Da habe ich einige Beiträge gesehen, wo es heißt, ah, jetzt Europa übergewichten, USA eher den Anteil reduzieren. Teilt ihr diese Skepsis?
Man kann gut nachvollziehen, dass viele Investoren sagen, ich mache jetzt mehr Europa. Die Frage ist, wie waren sie vorher positioniert? Ich glaube schon, dass eine Gewichtung im MSCI World von 70% und mehr USA nichts mit der Diversifikation zu tun hat, die ein Anleger sich grundsätzlich vorstellt. Also wenn wir auf unsere Portfolien schauen, dann sehen wir aktuell 40% USA, 40% Europa, 20% Japan und Schwellenländer. Und diese Allokation, die haben wir schon letztes Jahr gesehen. Aus diesen Diversifikationsgründen. Und jede Region der eben genannten hat ihre Vor- und Nachteile. Ich glaube, klug und gut ist, hier gut zu diversifizieren und zu agieren. Und wenn wir uns mal die USA anschauen, warum kann ich diese starke Kritik an der Volkswirtschaft nicht gänzlich nachvollziehen? Wir reden über die größte Volkswirtschaft der Welt. Wir reden über eine Wirtschaftsnation, die ein gesundes demografisches Gerüst hat. Du hast da auf Mann und Frau jeweils im Schnitt 2 Kinder. Und wir wissen, langfristiges Wachstum braucht nicht nur Effizienzsteigerung, sondern auch Menschen in Lohn und Brot. So, und da kannst du dir keine schrumpfende Bevölkerung leisten eigentlich als Volkswirtschaft, rein aus wirtschaftlicher Sicht. Und sie haben den Dollar. Jetzt sagen viele, ja, Dollar ist geschwächt. Kann man auch anders sehen. Es ist immer noch mit 58% Anteil die Währung, wo die meisten Währungsreserven drin liegen. 58%. War schon mehr, aber immerhin 58%. Jetzt hat der Dollar korrigiert, aber der hat jetzt ein Niveau wie vor Trump im Herbst 2024. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, boah, Panik. Die Kaufkraftparität liegt bei 1,21, bei aller Liebe. Da sind wir noch ein paar Prozent davon entfernt. Von daher sehe ich das mit den USA natürlich immer mit Vorsicht und sorgsam, aber nicht mit einer gewissen Angst und Panik. Und zum Dollar vielleicht noch ein Wort, wenn ich darf. Es ist ja auch die Frage, wenn das nicht mehr die Leitwährung sein soll in Zukunft, weil die USA vielleicht nicht mehr so stark sind, so sehen es ja manche Marktteilnehmer, ja, wer soll es denn dann sein? Wir sehen doch, in Europa sind wir noch nicht so weit. Wir haben den Euro, ja, also schon über 25 Jahre, also 26 Jahre jetzt, und haben aber noch nicht, wir haben noch nicht mal Eurobonds, weil es auch teilweise von uns in Deutschland nicht gewollt war, von der Politik. Ja, wir haben ganz viele Hausaufgaben noch gar nicht gemacht, um zu sagen, der Euro ist jetzt so eine Leitwährung. Mhm. Oder ist es der Renminbi in China? Die Chinesen kriegen es zwar gut hin die letzten Jahre, mit ihren Partnern über Renminbi zu faktorieren, aber zu sagen, das hat jetzt Potenzial aktuell, den Dollar abzulösen, da muss man ganz weit in die Ferne schauen. Erlaube ich mir jetzt heute mal zu sagen. Ja, vielleicht werde ich auch Lügen gestraft, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass in absehbarer Zeit eine andere Währung den Dollar die Position streitig macht.
Blicken wir auf den Anleihenmarkt. Du hattest schon gesagt, Trumponomics, also Trump natürlich im Fokus. Und die letzten Jahre, also so viel Aufmerksamkeit, wie der Anleihenmarkt dieses Jahr bekommen hat, kann ich mich nicht daran erinnern, dass er schon mal so im Fokus stand. Der amerikanische Anleihenmarkt größer wie der Aktienmarkt. Alle schauen immer auf die Aktien, aber der Anleihenmarkt eigentlich ja viel größer, der amerikanische sowieso als der europäische. Und jetzt haben wir ja gesehen, dass Donald Trump diesen abrupten Kurswechsel bei den Zöllen, weil die Renditen am Anleihenmarkt so gestiegen sind. Heißt das, die Privatanleger sollten jetzt nicht nur den Aktienmarkt anschauen, sondern auch die Anleihen, um zu sehen, da könnte es mal einen Kurswechsel geben, jetzt wird es gefährlich? Stichwort auch Verschuldung USA.
Also ja, die starke Korrektur bei den Anleihen, also Renditen hoch, haben gezeigt, hier gibt es ein Haushaltsdefizit. Auch der Dollar, der schwächer wurde, das waren Hinweise aufs Haushaltsdefizit. Ja, das ist so. Aber wie du beschreibst, die USA hat den größten Bondmarkt, US-Treasuries, High Yields, also Hochzinsanleihen, Convertibles, Wandelanleihen, haben wir jeweils den größten Markt in USA. Und sie haben auch gezeigt, die Anleihen, dass sie auch Teil der Gewaltenteilung sind, nicht nur der Aktienmarkt. Ne? Mhm. Nach dem Liberation Day am 2. April sind ja die Anleihenrenditen hoch und die Aktienkurse sind gefallen. Mhm. Somit hat der Kapitalmarkt gezeigt, Donald Trump, nicht nur Legislative, Judikative, Exekutive und Medien sind Gewaltenteilung, sondern auch wir, die Anleihen und die Aktien. Und das hat auch zu dem V wieder geführt. Ne? Denkt an den 9. April, hat er ja viel dann gesagt, komm, ich schiebe mal die Verlängerung auf der Zeitachse nach vorne. Ich schiebe die Erhöhung der Zölle auf der Zeitachse nach vorne, sorry. Und wir haben schon gesehen, das war interessant, als geopolitische Konflikte sich zugespitzt haben im zweiten Quartal, haben viele Investoren weltweit nicht nur deutsche Bunds gesucht, sondern auch US-Treasuries. Also die US-Treasuries gelten auch als sicherer Hafen nach wie vor, trotz des Downgrades. Ja, trotz des Downgrades. Das wiederum Hinweis war aufs Haushaltsdefizit. Um darauf nochmal zurückzukommen. Am Ende ist es so, und das zeigt auch ein bisschen diese Taco-Philosophie. Wenn wir jetzt mal den Hafen von Los Angeles bemühen, so, da kommen die meisten Schiffe aus China in die USA. Mhm. So. Jetzt kaufen die US-Amerikaner da viel Kleidung ein in China. Die kaufen ihre ganze Lichterketten ein für Weihnachten. So. Und wenn jetzt wegen Trumps Zollpolitik da 35% weniger Schiffe ankommen und die Amerikaner merken, es gibt weniger T-Shirts und weniger Lichterketten. Schwierig. Und wenn wir dann noch feststellen, dass pro Container so um die 4 Arbeitsplätze der Volkswirtschaft USA dranhängen, aber der Container kommt nicht mehr, auch schwierig. Also am Ende sind die Ideen, die Trump hat, ja auch nachvollziehbar, wenn man mal das in sich mal genau anschaut, seriös. Wie es aber dann transportiert und wie es verhandeln möchte, ist schwierig. Das sind nicht nur die Märkte überrascht, sondern auch die Marktteilnehmer und die Exporteure und auch die Importeure. Und da ist doch gut, ich will das nicht schönreden, aber es beruhigt mich, dass diese Thematik Gewaltenteilung funktioniert und dass Trump auch, ja, zum Großteil jetzt Techo war. und vielleicht auch bleibt.
Man muss ja auch natürlich sagen, bei den Amerikanern ist der Aktienanteil im Depot noch ein ganz anderer als bei uns. Also sprich, die ganze Altersvorsorge, alles liegt da drin. Ja. Und wenn die Kurse natürlich dermaßen gen Süden tendieren, solche Kursverluste dastehen, da wird die Bevölkerung dann tendenziell irgendwann schon unruhig, während wir da ja echt noch Nachholbedarf haben. Ja. Also der Aktienanteil in Deutschland nach wie vor gering. Aber was mich persönlich ohnehin wundert, die Zölle werden hauptsächlich von der amerikanischen Bevölkerung getragen. Also die Einnahmen fließen in Trumps Kasse, tut der Staatsverschuldung gut, aber die amerikanische Bevölkerung trägt ja letztendlich hauptsächlich diese Aufschläge. Aber die bleiben total cool. Warum?
Warum bleibt die Bevölkerung cool? Bleiben sie cool? Also es gibt aus den USA schon viele, viele Stimmen, wo eine gewisse Unruhe und Unzufriedenheit hervorkommt. Ja. Und ich frage mich ja auch, was hat das auf sich, dass Musk sagt, dritte Partei scheint notwendig?
Ja, die Bromance ist vorbei, ne? Eieiei.
Ja, ja. Also ich glaube schon, dass auch die innenpolitische Situation ein Fingerzeig führen ist. Nicht nur der Kapitalmarkt, ja, als mahnendes Element.
Ja, also das ist eine große Überraschung, dass jetzt Elon Musk, die ja so dick war am Anfang, ja, die ja gemeinsam den Staat reformieren wollten, ihn wieder ja ein bisschen agiler machen, ein bisschen ja zukunftsträchtiger, so die Worte der beiden. Und so schnell ist die Freundschaft schon dann zerbrochen. Ja, und jetzt geht es um eine dritte Partei, also die Konkurrenz zu Donald Trump.
Ja, ob es da kommt, wird man sehen. Aber das System zeigt seine Grenzen. Ja. Das ist ja auch eine beruhigende Situation für die Demokratie. Also das zeigt ja schon, dass Systeme und Gewaltenteilung funktionieren und nicht jeder machen kann, was er will. So soll es ja auch sein. Wir wollen ja Demokratie und nicht Autokratie.
Ja, definitiv.
Die Welt sortiert sich ja gerade neu. Wir haben schon wir sehen schon, Demokratie versus Autokratie ist eine Debatte wert und notwendig. Und wir sehen, dass die USA eher zum Glück den Demokratiepfad fährt.
Was die Wahl der Anleger betrifft, ihr hattet gesagt, 40% US-Aktien sind spannend, 40% Europa, 20% andere Länder. Kannst du uns noch ein bisschen sagen, wie genau teilt ihr auf und warum findet ihr manche Länder so spannend?
Gut, wir empfehlen schon jetzt in den Ländern USA und Europa. Wir empfehlen schon, in den Regionen USA, Europa zu investieren. Machen aber jetzt am Beispiel Europa nicht ein Land fest, sondern wir denken ja bottom-up vom Unternehmensseite. Mhm. Und eine Länderallokation ergibt sich ja durch die identifizierten Unternehmen.
Okay.
Und hier geht man mit aktivem Management vor und sucht Ineffizienzen. Also wir arbeiten mit aktiven Managern zusammen, die wiederum beispielsweise in den USA gerade im Mid-Cap-Small-Cap-Bereich, mhm, im Micro-Cap-Bereich erfolgreich sind.
Ist das für euch diese Ineffizienz? Also ist das quasi ein Bereich, wo ihr sagt, da ist noch Potenzial da?
Das ist eine große Alpha-Quelle, Ineffizienz. Du musst schauen, wir haben jetzt zum Beispiel auf dem S&P 500 pro Wert durchschnittlich 20 Analysten,
ja,
die Berichte schreiben. Microsoft hat sogar 72 Analysten, so, die Berichte schreiben, jeden Tag. Mhm. Ja, und deswegen sagen ja auch zu Recht ETF-Investoren, jede Information ist jedem jederzeit zugänglich. Ja. Mhm. Das ist Effizienz. Aber im Russell 2000 sind nur noch 6 Analysten pro Titel. Russell Microcap 4 Analysten pro Titel. Mhm. Da sind Ineffizienzen da. Wir haben ein Unternehmen im Portfolio über ein Zielfonds allokiert, Build-A-Bear. Mhm. Die haben 3 Analysten, die den Wert covern. Mhm. Das heißt, du hast in solchem Bereich Informationsineffizienzen, mhm, und kannst dann vielleicht mehr wissen als der Markt.
Okay, und dann kannst du quasi, ja, kaufen, um eben, genau, irgendwann, wenn die Informationen an den Markt kommen, ja, dann davon zu profitieren.
Genau.
Weil sonst ist ja eigentlich alles relativ publik.
Ja, man denkt alles, weil jeder weiß alles jederzeit, aber das trifft nicht auf alle Aktien zu. Oder wenn du Europa anschaust, der MSCI Europe hat 399 Titel, also um die 400 quasi, kaufmännisch gerundet. Der Small Cap, Mid Cap hat übers Doppelte. Aber hat statt 30,6 Milliarden Marktkapitalisierung nur 1,7 Milliarden Marktkapitalisierung. Also das Doppelte an Aktien, ein Bruchstück an Marktkapitalisierung. Und da gilt's, Ineffizienzen zu finden durch aktive Manager, Unternehmen zu identifizieren, die nicht jeder Analyst auf der Rechnung hat.
Und ihr hattet außer USA und Europa noch andere Länder. Warum sind die für euch spannend oder warum sind die volkswirtschaftlich vielleicht auch interessant jetzt?
Also 20%, um auf 100 zu kommen, ist Japan und Schwellenländer. Mhm. Schwellenländer heißt dann übersetzt Asien, Pazifik und Frontier Markets. Mhm. Also gerade in Asien-Pazifik gibt es ein übergeordnetes Thema, das langfristig strategisch Vorteile bringen wird. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Das ist federführend China, die ASEAN-Staaten, ergänzt um aktuell Japan, Australien, Neuseeland, noch nicht Indien. Somit reden wir weit über 2 Milliarden Menschen in einer Zollunion. Mhm. Zollunion, das haben wir gelernt, durch die EU bei uns. Hat charmante Wachstumsvorteile und den Warenaustausch, den Güteraustausch, den Austausch von Dienstleistungen ist vorteilhaft für den Arbeitsmarkt. Also das gibt Impulse in Asien aus unserer Sicht. Aber das ist nicht nur der eine Grund, warum wir da investiert sind, aber das ist die große Geschichte, die trägt über Jahre. Die
Story, die dahinter steckt und die eben weiter laufen könnte. Ja. Wenn Anleger sich jetzt überlegen, soll ich in eine einzelne Aktie einsteigen? Ist vielleicht schwierig. Ich weiß jetzt, Europa, USA, kann ich mich gut informieren. In Indien in eine Einzelaktie einzusteigen, ist unter Umständen schwierig, an Informationen ranzukommen. Dann kann es sein, entweder gehe ich auf einen ETF, also ich mache das Ganze auf die passive Schiene oder aktiv. Wer jetzt sagt, ich möchte den aktiven Weg gehen, welche Tipps kannst du den Zuschauern noch so ein bisschen mit auf den Weg geben? Wie findet man denn das passende Produkt?
Also wenn ich jetzt mir einen aktiven Fonds anschaue, dann schaue ich mir ja nicht nur die quantitativen Kriterien an, sondern es ist empfehlenswert, sich den Mensch anzuschauen. Wer managt denn den Fonds? Kenne ich den? Ist der kompetent? Zeigt der vollen Einsatz in seinem Job? Mhm. Ist er vielleicht sogar investiert in den Fonds? Oder Teilhaber bei der Firma, bei der Vorgesellschaft? Wie sieht's aus mit seinem Erfolg? Der Track Record, ist er nachhaltig? Hat er seinen Erfolg über viele, viele richtige Entscheidungen erreicht oder über einen Glücksdeal? Mhm. Ja, das Erstgenannte ist natürlich relevant und wichtig. Also kennt der Menschen, Länder und Kultur? Wir hatten zum Beispiel ein Gespräch mit einem Fondsmanager aus Japan, der hat einen Tofu-Produzenten allokiert. Mhm. Übrigens, der Tofu-Produzent war bei keinem Analysten auf der Agenda bislang. Also Ineffizienz wieder. Mhm. Ja. Und ja, der kennt halt Japan, der kennt Land, der kennt die Kultur.
Und da kann man quasi noch Schätze heben.
Ja, also Land, Kultur kennen, ist ein großer Schlüssel.
Okay.
Also der Mensch, der Fondsmanager. So, zweiter Punkt.
Muss Erfahrung haben, muss auch wirklich in dem Thema drin sein und nicht nur ein Jahr anschauen, sondern die längere Historie anschauen.
Zweiter Punkt ist das Volumen des Fonds. Also wenn jetzt ein Fonds zu groß ist, dann ist die Möglichkeit da, dass die Performance verwässert und das Alpha des Unternehmens gar nicht im Fonds ankommt. Deswegen schauen wir wirklich auf das Fondsvolumen und sagen, es gibt halt Märkte, im Microcap oder Smallcap-Bereich, da sollte der Fonds nicht 1 Milliarde groß sein. Eher 100, 200, 300 Millionen, je nach Markt. Man kann es pauschal nicht sagen. Es gibt aber Märkte, ja, da darf der Fonds auch Milliarden groß sein. Logisch. Aber wenn du jetzt einen Fonds hast mit 100 Millionen Fondsvolumen, kaufst eine Firma mit 1 Million rein, die 10% macht, dann spürst du die 10% im Gesamtvolumen, in der Fondsperformance. Hat er vorne 1 Milliarde, du kaufst 1 Million, der macht 10%, das verwässert. Ja? Also Fondsvolumen ist ganz wichtig. Mhm. Und der dritte wesentliche Punkt sind die angesprochenen Ineffizienzen.
Sprich, da muss eine gute Strategie sein, um überhaupt solche Ineffizienzen zu heben.
Ja, der Fondsmanager muss dir halt schon vermitteln können, dass er in der Lage ist, Ineffizienzen zu heben. Genau. Auch mit Beispielen, also muss es beweisen können.
Wenn ihr jetzt auf die nächsten 6 Monate blickt, mit wie viel Sorgenfalten oder Bauchschmerzen ist das Ganze? Oder sagt ihr, es wird spannend bleiben und es gilt sich einfach nur gut aufzustellen?
Ich glaube, wenn jemand weltweit allokiert ist, wenn jemand bei der weltweiten Allokation auch sagt, ich mache Multi-Asset, ich mache ein Mischmandat und habe gute qualitative Anleihe und absolut Return-Anteile drin. Mhm. Und dann auch ein gutes Verständnis hat für Anlagehorizont und dann noch aktives Management begleitend hat und dann ist das nächste Halbjahr Sorge eher nicht angebracht.
Also breit aufstellen, USA sind spannend, Europa sind spannend, auch andere Länder, die du angesprochen hast, als Beimischung und dann vielleicht auch ein bisschen Geduld mitbringen.
Geduld und Europa hast du German Sondervermögen. Ja, also in Europa hast du durch die Leitzinsaktion der EZB jetzt günstigere Zinsen. Das ist ja konjunkturfördernd. Wir sind ja vom Einlagensatz von 4 auf 2 in Europa. Muss ich mir vorstellen. Das ist ein Riesenschritt für Deutschland. Wir haben ja 3 Jahre Stagnation gesehen, überfällig. Wir waren ja Leidtragende der Zinspolitik. Das erste Mal in der Geschichte der europäischen Leitzinsen hat uns das als Deutschland richtig wehgetan. Denn wir hätten niedrige Zinsen gebraucht. Aber die EZB macht Politik für alle Euro-Länder, nicht nur für eins. Das ist auch richtig so, soll so bleiben. Aber das ist ein guter Impuls.
Und das könnte uns
wir haben die Zinsen, wir haben German Sondervermögen. Das hilft gerade auch kleineren Unternehmen, Mid-Cap, Small-Cap. Also kann für die eine Chance sein.
Dementsprechend Europa ein spannendes Thema. Die USA allerdings sollte man auch nicht vergessen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Insofern, wir sind gespannt, was die Finanzmärkte in den kommenden 6 Monaten uns wieder so darbieten. Nichtsdestotrotz, es lohnt sich, investiert zu sein, Geduld mitzubringen, sich bereit aufzustellen. Und dann kann man auch die eine oder andere wilde Bewegung gut aussitzen. Christian, dir herzlichen Dank für deinen Besuch bei uns hier im Studio und für die vielen Einschätzungen.
Dankeschön.